sage ich mal, auf bayerisch gesagt, wir leben ins Haus und raus, aber trotzdem wird das Gejammere immer größer.
Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit dem ehemaligen Trainer, mit dem immer noch aktiven Betreiber des Biathlon-Camps und natürlich dem Olympiasieger von 1992, Fritz Fischer. Wir sind hier in Ruhpolding, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören es. Es gibt ein bisschen hier Nebengeräusche, weil wir mitten am Weltcuport sind in einem Zelt. Und bevor wir starten, will ich euch ganz kurz den Fischer Fritz, wie man in Bayern wahrscheinlich sagen darf, einmal vorstellen. Fritz Fischer war unser Schlussläufer, ich sage schon unser, weil er 1992 als Schlussläufer die deutsche Biathlon-Staffel zu Gold geführt hat, damals mit drei Sportlern, gegen die er bis 1990 noch gelaufen ist als Konkurrenten, weil sie damals für die DDR gestartet sind. Aber 92, die erste Wiedervereinigungsstaffel, hat Fritz Fischer mit 10 Treffern und einer guten Laufzeit sicher ins Ziel gebracht und wurde damit natürlich weltberühmt und hat sich in die Herzen aller gelaufen. Danach wurde Fritz Fischer erfolgreicher Trainer und hat 1996 das Biathlon Camp in Ruhpolding gegründet und kümmert sich seitdem um viele Firmen, um Managerinnen und Manager, denen man mal das Treffen beibringen muss, die mentale Stärke trainieren wollen, aber setzt sich auch intensiv für Nachwuchs ein. Und was mich besonders freut, Fritz Fischer als ehemaliger Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger und eben Olympiasieger ist inzwischen auch VdK-Mitglied. Ganz herzlich willkommen, lieber Fritz, hier in meinem Podcast.
Verena, ja, grüß dich. Das ist ja Wahnsinn. So eine große Liste bin ich gar nicht gewohnt, dass ich so viel Erfolg habe. Was mir natürlich ganz besonders gefällt, dass ich mich hier wieder treffe in meinem Wohnzimmer, in meinem Heimwerk in Ruhpolding, dass du bei deinem großen Terminkalender auch mal Zeit gefunden hast, wieder raus an die Basis. Weil du bist ja auch ein Kind der Basis mit deinen großen Erfolgen. Und was mir einfach an dir so bewundert ist, dass du trotz deinen Erfolgen, auch jetzt den Job, wo du jetzt hast, dich so extrem viel für Leute einsetzt, die es wirklich gut brauchen. Und ja, das ist mir auch eine besondere Ehre, jetzt mit dir hier zu sitzen und einfach ein bisschen über unser Leben zu plaudern. Vor allem VdK ist natürlich klar, mein Nachbar ist auch ein begnadeter VdK-Mitglied und habe ich halt angesprochen, um wirklich einmal mit dabei zu sein. Da habe ich gar nicht lange gefackelt. Aber Wolfgang Hindlinger hier in Traunstein, also ganz Mitglied, werde mit euch. Und, ja, einfach alles zu tun, um einfach da weiterhin publik zu sein.
Das ist ganz wunderbar. Wir brauchen jede Unterstützung. Wir haben ja in Bayern fast 800.000 Mitglieder, 780.000. Und du warst hier in Traunstein mal das 13.000. Mitglied, was echt grandios ist, so eine prominente und tolle Unterstützung unserer Anliegen zu haben. Fritz, jetzt habe ich natürlich eine erste Frage zum Biathlon-Weltcup. Wie ist es denn für dich, wenn du beim Biathlon-Weltcup bist? Du hast natürlich viele Menschen auf dem Weg hierher schon getroffen, du kennst hier alle. Aber wie ist es für dich zuzuschauen? Kommt dann bei dir eher der Trainer raus und du willst den Sportlern zurufen, mach mal den Arm gerade? Kommt eher der Sportler raus, der selber laufen will? Wie ist denn das für dich, wenn du hier bist?
Ich glaube, das eine ist, wie ich gesagt habe, ich gehe durch mein Wohnzimmer 40 Jahre hier zu leben, meinen Beruf auszuüben. Mein ganzes Leben war einfach mit Glück gesegnet, mein ganzes Berufsleben als Sportler und Trainer hat einfach richtig Spaß gemacht. Also oft heißt, kann man den erleben, macht einfach Sport wirklich Spaß. Und ja, das ist einem auch so wie bei dir. Du als Topathletin früher, das ist schon ein Privileg, sowas ausüben zu dürfen. Und vor allem auch, wenn man dann hier durch die Straßen geht, durch das Stadion geht und wird von vielen Leuten angesprochen, das ist für mich eine Wertschätzung für das, was ich vielleicht den Leuten ins Wohnzimmer gebracht habe, mit dem Spaß, mit der Freude, einfach über die Sportart Biathlon. Und bei mir war es halt auch schon so, dass man so ein bisschen mit der Geschichte mitgewachsen ist. Früher waren es 100 Zuschauer hier und jetzt sind es über 10.000, 15.000 Zuschauer. Das heißt aber auch ein Dankeschön der Fans, der Leute, die das wohl schätzen, am Fernsehschirm zu sitzen und Männer und Frauen für Deutschland Erfolge zu sein. Und du hast es dann zuvor erzählt, das Thema Wiedervereinigung. Früher war es im Osten, dann im Westen und ich war mit einem Bindeglied dabei, wo einfach immer wieder, was mir nach wie vor wichtig ist, der Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt. Den Laptop, den Computer, das Mikrofon, das können wir alles ausschalten. Auch unsere Emotionen, gerade in der jetzigen Zeit, wo ja nicht alles gerade an die Rosen gebettet ist, Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, weil natürlich hier noch so ein Weltcup stattfindet, bei einem wahnsinnigen Aufwand mit dieser ganzen Klimageschichte und trotzdem viele Leute hier ein paar Tage abzulenken von ihrem Alltagsstress. Und wir ein Teil von dem sind, das macht mir nach wie vor richtig stolz.
Ja, ich finde es auch wirklich faszinierend, wie populär natürlich der Biathlon-Sport geworden ist. Und da hast du ja auch mit dem Erfolg 92 und auch mit deinen anderen Weltcup-Erfolgen und WM-Erfolgen einen riesen Beitrag geleistet. Was ist für dich eigentlich so das Faszinierendste an der Entwicklung des Biathlon in den letzten 40 Jahren, die du schon mitbekommen hast? Ist es tatsächlich, dass immer mehr Menschen kommen, dass die Faszination so eine große ist und die Menschen auch den Sport wirklich verstehen wollen, dass es richtige Fans gibt, die dem Weltcup-Zirkus hinterherreisen? Was begeistert dich am allermeisten an diesem ganzen Weltcup-Zirkus hier?
Das Thema ist, dass die Leute das deshalb schätzen, weil wir früher die 80er Jahre immer bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen speziell hat Biathlon immer eine Medaille gewonnen, wo viele Fans gesagt haben, was ist denn das für eine Sportart, was ist denn über diese immer wiederkehrenden Erfolge, wo einfach Leute wie einfach dieses Rodel-Thema, die wo ja immer bei Großereignissen im Rampenlicht stehen, hat einfach über die Jahre der Dauer durch die Qualität dieser Athleten, diesen Erfolg, was wir, ich sage immer, was wir an Olympiasiegen, an Erfolgen verbrochen haben, müssen jetzt die Jungen ausbauen. Das heißt, du wirst an dem Erfolg gemessen. Und das ist aber das Thema, wo die Leute, die Zuschauer das geschätzt haben. Die Medien haben das gemerkt, das Fernsehen hat das natürlich gemerkt. Das ist, Biathlon ist wie Fußball im Winter. Es gibt ein Stadion, da kommen die Leute her, du triffst die Scheibe schwarz oder weiß. Es ist gut nachvollziehbar, wie im Fußballstadion. Links ein Tor, rechts ein Tor, die Leute müssen viel überlegen und stehen dann hinter der Mannschaft. Und bei uns war es so, dass dann auf einmal ein ganzes Land hinter Deutschland stehen. Das war mir auch so wichtig nach der Wiedervereinigung für Deutschland, Ost und West, mit einer Fahne symbolisch, wo das zum ersten Mal war, etwas zu sein, wo wir einfach diese Menschen gemeinsam, egal ob jung oder alt, ob arm oder reich, merkt einfach, dass diese Sportler-Biathlon, wo keiner verstehen kann, du bist außer Atem und musst die Scheiben treffen. Aber ich sage auf der anderen Seite, das ist aktuell unser Alltagsstress. Du fährst im Stau in der Früh nach München in die Arbeit, hast Hektik, hast Stress, die Kinder musst du in den Kindergarten bringen. Und dann musst du auf den Punkt in deiner Arbeit funktionieren. Und jetzt verkörpert genau diese Sportart. Und darum, da schauen so viele Leute zu, weil sie sagen, ja, wie gibt es denn das? Und dann ist natürlich auch jetzt hier in Ruppolding mit Tradition, mit Brauchtum, mit Trachten, die Berge, die Landschaft, wo die Leute sagen, wenn das dann alles gemeinsam mitgemischt wird, darum haben wir einfach diese Leute, diese Fans, wo übers Jahr hinweg ein Fanpublikum gewachsen ist, wo ja nicht nur lauter Junge sind, sondern auch gerade dieses Alter 40, 50, 60, die wo voll im Leben stehen. Und das macht mich so stolz, auch jetzt noch ein Teil von diesem System zu sein. Wenn ich hier zuschaue, natürlich bin ich irgendwo Trainer oder Sechser, wie laufen die Norweger, wie laufen wir, weil ich einfach nach wie vor einfach hungrig bin, um zu verbessern. Aber dieses Verbessern geht nur, wenn du einen Spaß dabei hast. Also ich kann mich nur quälen, das weißt du am besten selber. Wenn es schwierig ist und der Guter fängt an, wenn es wehtut. Das ist in jeder Gesellschaft so, das ist in der Natur so. Und das ist das, was mich einfach ja, nach wie vor so stolz macht, auch mit dir jetzt dieses Interview zu führen, eigentlich über unser Leben, über das, was wir ja gerne machen. Und jeder Sportler muss auch wissen, dass Biathlon oder der Sportler ein Beruf ist, zeitbegrenzt bis maximal 35 Jahre. Dann geht das wahre Leben erst wirklich los. Und das, glaube ich, sollte jedem Jungen bewusst sein, Sport zu treiben und vor allem auch wichtigen Sport zu treiben, dass auch gerade in jungen Jahren der soziale Aspekt eine richtig große Rolle spielt. Und es kann jeder Olympiasieger werden, aber es kann jeder fürs Leben so viel mitnehmen. Und zu einem Sieg gehören einfach mal Niederlagen. Wenn ich eine Bergtour mache, gehe ich durch ein Tal. Und dieses Tal hat jeder Mensch für uns im Alltag, im Stress. Aber man darf nie vergessen, wo wir jetzt leben, wie wir leben, wie bescheiden oder wie einfach wir, ich sage immer auf Bayerisch, wir leben ins Haus und raus, aber trotzdem wird das Gejammere immer größer. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann, weil halt die Leute sich wieder ein bisschen zurücknehmen und das ist ja dieser Wohlstand, was wir jetzt in Deutschland haben, der ist auch irgendwo gewachsen. Und darum unterhalte ich mich einfach gerne mit Leuten der Zeitgeschichte, wie ist denn das alles so entstanden? Aber unterm Strich fällt auch immer wieder auf, ist dieser Mensch für mich der Mittelpunkt. Du brauchst Chefs, du brauchst Firmenchefs, du brauchst aber Leute, die jetzt hier beim Weltcup den Müll wegräumen, die das machen, der Top-Athlet gewinnt. Aber der Straßenmeister, der hier den Schnee wegräumt, der gehört auch genauso zu sehen zu dem. Das ist mir einfach immer wichtiger und das glaube ich ist auch so in deinem Berufsleben jetzt so wichtig, wie du dich für die Leute einsetzt, wo es ja nicht alles so immer so rosig ist. Und das macht einfach richtig Spaß.
Das sind schon mal ganz, ganz viele Themen, die du jetzt angesprochen hast. Jetzt wollen wir es mal ein bisschen sortieren. Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview heute auch neue Dinge über dich gelernt. Zum Beispiel, dass du mit 14 den Mont Blanc bestiegen hast und mit 15 wurdest du deutscher Meister im Fischen. Der Fischer wurde deutscher Meister im Angeln.
Fisch.
Genau. Wie kam denn bei dir der Wunsch auf, Sportler zu sein, der immer Höchstleistungen bringt? Das ist aber jedem unterschiedlich. Bei mir in der Familie gab es niemanden, der Spitzensportler war. Ich bin halt wirklich dazu gekommen über die Schule, über eine tolle Sportlehrerin im Verein, über eine Trainerin und bin da so reingestolpert und habe dann gemerkt, dass ich Gewinn schon echt toll finde und es schön finde, wenn die Menschen nicht nur sagen, die sieht nichts, sondern sagen, die ist schneller als alle anderen. Das fand ich total super als Motivation. Was hat dich angetrieben, schon mit so jungen Jahren den höchsten Berg Europas zu besteigen und deutscher Angelmeister zu werden und Top-Biathlet?
Das ist eine gute Frage, Karin. Ich bin im Bauernhof aufgewachsen mit 6 Geschwistern. Und mein Vater war ein normaler Maurer, meine Mutter war einfach nur Bäuerin, konnte nicht schwimmen, konnte nicht Auto fahren, kann völlig nichts. Und über das Thema bist du als Kind so mit hergelaufen. Und mein Hobby war immer Angeln. Jeden Sonntag in der Früh ist der Vater zum Fischen gefahren, da durfte ich mitfahren. Da habe ich damals schon gemerkt, wie ich jetzt dann zurückdenke, warum das so war. War ich immer schon jemand, der, ich sage jetzt mal, diese Natur am Wasser zu sitzen und sagen, bei einem Würmer zu baden. Und das war wahrscheinlich für mich eine gewisse Ruhe, was ich später im Sport gebraucht habe. Und zum Sport gekommen bin ich deshalb, weil wir hatten ja kein Auto. Unsere Nachbarn, deren alten Freund Kehle war ich ja da, wollte einen unbedingt Mont Blanc besteigen. Keiner wollte mitgehen, der war damals 40 Jahre, ich war 15. Und der eine hat gesagt, ja, wir nehmen da einen Freund mit. Und da habe ich gemerkt, während des Hochgehens beim Mont Blanc, da sind wir in der Früh hoch, in der Früh um 5 sind wir hoch und am Abend um 6 waren wir wieder herunter. Also eine Überschreitung, weil wir keinen Platz gehabt haben. Aber da habe ich gemerkt, das Berg hochgehen, wo der andere, die Höhe war für mich nur Spaß. Je höher ich weiter drauf bin, also jetzt im Nachhinein Höhentraining, Höhenkette, musst du heute auch Sportler gewisse Dinge wissen, wo sind dir so schlummert. Zum einen die Ruhe am Sonntag beim Angeln, zum anderen Berg hochlaufen, runterlaufen, das war für mich einfach nur Spaß. Und dann, ich war ja kein Sportler, dann Fischen war halt damals die Deutsche Meisterschaft in Berlin. Das war ja das Coole dann bei der Siegerehrung, also hatte ich schon mal einen Titel als Angler. Aber das war, da hatte ich über das gar keine Gedanken gemacht. Aber zum Sport bin ich dann gekommen. Ich habe normaler Schlosser gelernt, 3 Jahre in Kelheim. Und dann werde ich bei der Bundeswehr, bin ich zur Bundeswehr eingezogen worden. Und dann werde ich nach 15 Monaten wieder in meinem Beruf als Schlosser weitergearbeitet. Dann hatte ich noch einen Tag bei der Bundeswehr, in Passau war das, in Pocking. Da sagte der Spielzüge damals, morgen ist Soldaten-Sportbekampf, wir brauchen einen 100 Meter Läufer, einen Kugelstoßer und einen 5000 Meter Läufer. Und keiner wollte die 5 Kilometer laufen. Und der Spieß hat mir gesagt, Fischer, du läufst mal 5 Kilometer. Sag ich, Herr Tappmann, ich bin mein Leben noch nicht so weit gelaufen. Ja, scheißegal, die Fehler und Gehorsam. Ich bin da mitgelaufen und habe halt den 5000 Meter Lauf gegen den Mann gewonnen, der Kommandeur, der ist seit Jahren der Chef in der Leiterdelegation. Und da war es halt so auf der Zielgeraden, haben die Rekruten alle für mich geschrien, Fritz, überhol den Offizier. Und die Offiziere haben zum Hauptmann, zu einem Major geschrieben, lass dich von den Rekruten ja nicht überholen. Und ich bin hinter dem so hergelaufen und habe gesagt, sollst du nicht überholen. Aber da ist halt mein Innerstes durchgekommen, ich habe ihn überholt, habe gewonnen.
Yes!
Und dann hat halt der Kommandeur dann auch gesagt, der Fischer hat gesagt, oh Scheiße, jetzt bekomme ich einen Anschiss. Wie war denn Ihre Trainingsplanung so die letzten Wochen? Das war ja wahnsinniges Rennen. Da habe ich gesagt, ja, Kommandeur, seien Sie mir nicht böse, ich bin nur hinter Ihnen hergelaufen, bei der Zielgerade musste ich einfach vorbeigehen. Und das war alles so Erlebnisse. Und dann hat sich diese Person, der Major Michels, eingesetzt, dass ich nicht nach Landshut zurückfahre, zur Bundeswehr, sondern hat in Bad Reichenhall angerufen zu seinem Freund, der Chef von den Heereswehrführern. Und dann habe ich mich in der Früh gemeldet, am anderen Tag. Und seit dem Tag war ich dann im Hochgebirgszug. Ich bin da mit Skitouren gegangen, war mit dabei und über diese 1-2 Jahre habe ich zum ersten Mal geschossen. Also ich hatte zuvor nie den Bezug zu einem Gewehr. Und über diese in mir schlummernde Talente in alle Richtungen habe ich dann gemerkt, über den Sport hinweg, was dann aus mir geworden ist. Und ich wollte mich ja nicht verpflichten. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal Nationalmannschaftsläufer wäre oder geschweige dann später Schlussläufer wäre. Aber das ist halt dann über das, weil ich halt von Haus aus, vom Kern her so ein positiver Mensch bin, einfach von Tag zu Tag, gedacht habe, heute regnet es zwar nicht, aber ich sage immer, das Glas ist bei mir immer halb voll und nicht halb leer. Das sind immer so Sprüche, aber wenn man es jeder, der er jetzt vielleicht zuhört, ein bisschen fragt, wie man groß geworden ist, was man für Erfolge hat, was man für Gesprächspartner hat, das habe ich mir immer wieder so in meinem Alltagsleben reflektiert und genau diese Sportart, Stress, Hektik, war für mich Schlussläufer nur Spaß. Ich wollte den Leuten zeigen, wie geil dieser Beruf ist Und darum habe ich auch in dem Fall wahrscheinlich bei Stresssituationen wirklich Fehler gemacht.
Okay, das ist eine wirklich wahnsinnig schöne Geschichte und ein bisschen ähnlich wie meine, weil ich hatte auch nie geplant, Paralympics-Siegerin zu werden und bin da auch mehr oder weniger reingestolpert, reingekommen und hatte immer Spaß daran, besser zu werden und mein Talent wirklich zu nutzen.
Sind wir uns ähnlich, ja.
Da sind wir uns ein bisschen ähnlich, auf jeden Fall. Genau. Aber wenn wir natürlich auch ein bisschen versuchen, den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht noch keinen Sport machen oder die Kinder oder Enkel haben, was weiterzugeben, was ist für dich so das Wichtigste? Wie kann man junge Menschen dazu motivieren, dass sie erstmal vielleicht ihre Talente erkennen und dann eben vielleicht auch ein Ziel haben? Das muss ja nicht Olympia- oder Paralympicsieger werden sein, aber irgendein Ziel, finde ich, ist ja immer eigentlich das A und O, damit man eben auch ein Bedürfnis danach hat, besser zu werden und in der Sache dran zu bleiben. Aber was ist für dich der wichtigste Tipp für junge Menschen, die vielleicht noch nicht so ihre Talente kennen, wie sie die kennenlernen oder wie sie vielleicht ihr Ziel finden?
Also wie in der Natur einfach vorzuleben. Wenn du als Eltern nicht vorleben kannst, dann vielleicht bist bei mir über Nachbarn oder Freunde oder Bekannte oder Omas oder Opas, da vorne vielleicht dem Kind den Freiraum zu geben, was auszuprobieren. Natürlich, wenn du am Bauernhof aufwachst, hast du viel mehr Freiraum, ob du dann am Traktor sitzt oder das machst. Aber viele Lehrer immer, sie müssen frühstmöglichst der Kind irgendwo reinpressen, aber lass das Kind Kind sein. Die Natur gibt uns doch vor, dass Tiere, beim Lieblingstier ist halt einmal der Tiger oder der Leopard, die Mutter lebt was vor, wo die Kinder das nachleben können. Oder da haben wir viele Beispiele, wo der Instinkt etwas vorlebt. Und bei uns ist auch so, dass man sagt, viele Leute wollen die Kinder dann noch hintreiben, ob sie dann wirklich wollen oder nicht. Das Fakt ist, dass die Elektronik, das Handy, das ganze WhatsApp im Leben wichtig ist, das kann man nicht mehr wegdenken. Aber man kann es wohl dosieren, wohl bewusst einsetzen. Und wenn ich keinen Spaß dabei habe, kann ich es auch nicht testen. Und einfach, da haben die Eltern schon verantwortlich, oder auch von der Oma, oder einfach die Familie, dass man junge Kinder einfach dieses Gefühl zu geben, damit es einfach besser wird. Und nicht sagen, ja, das schafft man nicht. Und man kann nicht von dem ausgeben, dass einer, wenn er mit 10 Jahren beginnt oder mit 6 Jahren beginnt, dann später Olympiasieger wird. Es muss kein Biathlet mit 6 Jahren anfangen, unbedingt schießen zu lernen, weil da braucht er ein gewisses Alter. Aber ich kann ein 6-jähriges Kind geben, sich zu bewegen zu draußen und nicht, wenn es aber regnet, dann bleibt sitzen, einfach mal rauszugehen, wie früher mit Gummistiefeln oder wäre oder bei nass oder mit Angst haben, jetzt wäre ich krank, weil das Immunsystem pennt sich schon ein, aber du merkst selber, dieses Gefühl einfach, diesen Menschen, egal in welchem Alter zu sein, im Alter willst du nicht mehr raus, im Jugend willst du auch raus, aber wir kommen an unsere Bewegung nicht vorbei und du warst da für mich auch so ein Beispiel mit deiner Behinderung, du bist ein Mensch, der auch mit dem gemerkt hat, das reicht mir nicht, ich kann mehr, ich schaffe mehr. Und du hast ja auch in uns in Deutschland etwas bewegt, wo dieser Behindertensport extreme Wendung bekommen hat, wo die Leute hinschaut haben, weil ein Mensch da war, der mit einer Freude, mit einer Euphorie erfolgreich war. Und wenn natürlich du erfolgreich bist, hat natürlich auch nur etwas, wo die Leute da zuschauen. Aber es kann nicht jeder im Rampenweg stehen, aber trotzdem kann er etwas mitnehmen, was für sein Leben wichtig ist. Und das ist diese, wo es einfach nur jeder Mama, jeden Papa, jeden Oma, Opa, jeden Freund mitgeben kann. Nimmst die Kinder bei der Hand und geht es einfach vor. Und wenn ich was vorlebe, dann glaube ich, kann man es auch besser dann nachziehen.
Du hast mal irgendwann den Biathlon als Schule des Lebens bezeichnet. Was hast du vor allem für dein Leben aus dem Biathlon gelernt? Ich habe ja einen Politikerinnenjob und sage immer, ich habe vor allem Durchsetzungsfähigkeit gelernt. Ich habe gelernt, dran zu bleiben, nach einem absoluten Tiefschlag oder Misserfolg wieder aufstehen und dranbleiben. Was ist für dich, wahrscheinlich ein bisschen ähnliche Sachen, aber was ist das, wo du sagen kannst, Mensch, für meinen Job danach, für das Biathlon-Camp, für die Trainerlaufbahn, für mein Leben, habe ich richtig viel mitgenommen. Was sind für dich die wichtigsten Themen und Eigenschaften, die du mitgenommen hast?
Das Wichtigste ist, dass du zu dir ehrlich bist, du dich einschätzt, dass ich sage, ich wäre auch gern 10-mal Olympiasieger geworden, ich war einfach nicht so gut wie die damals in meiner Zeit, obwohl einer Björndalen oder ein Erik Walfoss. Man muss einfach erkennen, dass es auch bessere Leute gibt. Man muss auch erkennen, dass man was einfach zu jedem Erfolg erstmal der Misserfolg da sein muss. Und nicht sagen, ja, das wird immer besser, da kommt einmal wieder Krankheit. Damals Olympia für mich ein richtiges negatives Erlebnis. Ich gewinne die letzten 2 Rennen in Ruppolding, fahre einen gelben Rekord zur Olympiade nach Calgary 88 und wäre im Fliegergang. Ich kam 40 Grad Fieber, liege eine Woche olympisch im Dorf, da war ich 32. Ich habe Rotz und Wasser geholt, was machst du denn diesen Blödsinn? Aber ich habe nicht gewusst, dass 2 Jahre später die Wende fällt und dass ich dann später so eine große Rolle spielen darf. Das heißt, mein Herzstück ist immer dieses Positive und der Sport hat einfach gegeben, dass du einfach immer an das nach vorne glaubst. Also dieses Thema, wenn man mit 15 sagt, mit 14 sagt, ich bin ja nicht so alt, ich möchte kein Auto fahren, sage ich, du musst halt noch warten, bis die Zeit kommt. Und mir war so, einmal kriegt jeder im Leben seine Chance, egal was du machst, ob du gern dein Hobby zum Beruf machst oder ob du später einen Beruf machst, weil du Familie werden musst. Aber es ist immer an dem Thema, was du, jetzt auf der ganzen Welt passiert so viel und wir beide sitzen jetzt hier beim Weltcup und schauen zu, wo andere Sport machen. Ja. Wer kann das schon jetzt? Auf der anderen Seite sterben Menschen, auf der anderen Seite gibt es Unwetter. Und wir leben hier und unsere Seelen, sage ich jetzt mal, leben jetzt in einer Region, in einem Zeitalter, aber es war vor 500 Jahren, wo es keinen Allrad gegeben hat, wo es keinen Topski gegeben hat. Es hat aber auch Menschen gegeben, die mit Freude und Spaß und durch den Umgang sind. Wenn man auf so alte Bergbauer in Südtirol sieht, mit welcher Freude die auf ihrer Alm umsitzen, in der Früh aufstehen und dann sehen die Leute, wie glücklich die sind, auch wenn das Gesicht voller Falten ist. Und das hat mir der Sport gelernt, dass du immer, immer nach vorne schauen musst und dieser Niederschlag, glaube ich, auch zum Alltag gehört.
Was der Sport ja auch hat, finde ich, ist wirklich eine Riesenkraft für Toleranz und eben um auch Menschen zu integrieren. Deswegen muss ich natürlich noch einmal jetzt auf die Staffel von 92 zurückkommen. Das finde ich ja immer noch für mich eine faszinierende Geschichte. Du als Schlussläufer und drei Sportler vor dir in der Staffel, die vorher noch Konkurrenten waren, mit denen du dann in der Staffel warst. Wie war das für dich, mit den dreien zu laufen? Und was meinst du, was ihr dafür einen Beitrag geleistet habt, um auch ja, die Wiedervereinigung mal als Erfolg zu zeigen? Das finde ich ja heute eigentlich was Besonderes, dass der Sport zeigen kann, gerade in so einer Staffel, wie erfolgreich das Projekt Wiedervereinigung sein kann, dass man nicht immer nur über den Solidaritätszuschlag oder über so einen Kram spricht, sondern endlich mal über erfolgreiche und schöne Dinge und dass wir eben doch auch alle zusammengehören. Wie ist es denn für dich gewesen?
Ja, das war für mich erstmal eine riesige Ehre, da im Teil bei 4 Jahren zuvor oder 2 Jahre, da war dann nach 2 Jahren die Wende, Sommerspiele, Winterspiele, die sind geteilt worden. Und dass ich nach meinem negativen Erlebnis in Calgary, wo ich so krank war, 2 Jahre später diese Chance bekomme, war natürlich für mich erst einmal die DDR-Sportler, die Junger, der große Rico, jetzt der Bundestrainer Mark Kirchner, die Entsteidigen, die waren ja deutlich besser wie ich als junge Athleten. Und ich wollte eher so diese Vaterfigur in der Mannschaft, ich war immer eher der Gaudisch-Bursch nach außen, aber sehr sensibel innerlich. Und ich sagte mal, was da in seinem Kopf abgegangen ist, bis dahin hatte nur Russland die Goldmedaille gewonnen. Und Rico Gross war unser Startläufer. Und der Rico Gross wechselt, glaube ich, als Zehnter. Und ich sitze in der Wachskabine, denke mal, ich bin bei einer 36 Jahren. Gott sei Dank habe ich heute als Schlussläufer, kann ich gar nicht so versagen. Weil bei Platz, wenn du bei Olympia 10. oder 8. bist, das ist wurscht, da geht es nicht an. Dann läuft der Rian Steinigl Platz 10 oder 12 auf Platz 7 vor. Und dann denken wir, ja, jetzt haben wir Platz 7, ja, werden wir vielleicht 4. oder 5. Wirtschaft. Dann läuft der Marc Kirchner von Platz 7 auf Platz 1. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich, alter Hobbyangler aus Kelheim, sitze in der Wachskabine, ich wollte auf die Toilette, ich wollte pinkeln. Und es war wieder so wie immer wieder. Die Funktionäre, die Politiker waren im Zielraum, ja, Deutschland, Biathlon, die Gewinner, die Goldmedaille. Der Fritz Fischer, der ist so sicher wie die Bank vor England. So, was habe ich gemacht? Ich stehe da 7 Sekunden vor Norwegen und Russland, die 2 besten Athleten im Weltcup-Zirkus, wo deutlich besser waren wie ich, haben wir gedacht, ja, was macht das? Dann habe ich die ersten 100 Meter nach dem Wechsel von Mark Kirchner zu mir auf die Schulter zu Selbstgespräch geführt. Ich sage, du Fritz, jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Du bist so ein Quatscher, so ein Gaudi-Bursch. Aber jetzt hast du eine Möglichkeit, einfach irgendwo mit deinem Land Geschichte zu schreiben. Und auf einmal nach 200 Meter war ich wieder so im Tunnel. Und ich habe ja Jahre zuvor, immer wenn ich alleine unterwegs war, wenn ich beim Fischen war, immer das Bild gehabt, eines Tages, Fritz, spielen für dich die Hymne. Das war immer so ein Hinterkopftraum. Und da bin ich hoch in den Skistand, da bin ich 15.000 Zuschauer oben. Und ich wollte den Leuten nur zeigen, wie schön mein Beruf ist. Habe ich hingehabt und bin ich heute mit dem Schießen, bam, 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 denke mal, wie kann man denn, aber das war für mich kein Denken, sondern die Freude hat überwogen. Das heißt für mich, wenn ich mich auf etwas freue, dann kann ich viel mehr Emotionen freisetzen. Dann kann ich einfach den Beruf, für die Kinder, die Schule, das gehört alles dazu. Und dann laufe ich wieder die Runde und zum Stehen schießen. Die anderen haben mich schon wieder eingeholt. Da kann ich mir vorstellen, da habe ich wie so ein Vater unser gebetet, den ersten getroffen, die gesagt, lieber Herrgott, danke, noch die nächste Scheibe bleiben. Also das sind ja auch Blitzgedanken. Darum kann ich auch nicht verstehen, wenn Trainer sagen oft oder so Psychologen, du musst den Gedanken ausblenden. Und ich glaube, das würde genauso gehen. Du denkst in so einer Situation, den Platz, wir haben Menschen und ich blende das nicht aus, aber mein positiver Gedanke war größer. Und durch dieses jahrelange ist mir wie so ein Film durch den Kopf gelaufen, weil ich halt immer so an das Gute geglaubt habe, hatte genau die Stresssituation. Das ist für mich vor allem ein viertes Land. Und da haben wir die Uschi Diesel damals 100 Meter, da war die Fahne gereicht. Und dieses Symbol, die erstes Land außer der UdSSR hat bis dahin die Goldmedaille gewonnen. Und ich als Kelheimer Hobbyangler, der 15-Jährige, durfte diese Fahne für ein Land tragen. Und das haben die Jungen, die waren da auch so stolz auf mich. Und das habe ich, oder werde ich nie vergessen, wie wichtig einfach ist, man ist ein Teil von dem Ganzen. Und das war einfach das, was mir auch jetzt so wichtig ist, dass die Leute, die Menschen einfach von vorne schauen und ich schätze bei dir so, dass du diesen Kampf aufgenommen hast mit der Politik, wo es alles schön geredet wird, aber es gehört auch in der Basis umgesetzt, den Erfolg. Und das ist jetzt für mich, wo ich wahrscheinlich in meiner Richtung viel Erfolg dazu beitragen kann. Und du natürlich auch deine.
Ich habe gerade Gänsehaut, ich muss was heulen. Das ist also
ja, das sind schon Geschichten,
jeder, der Sportler ist, genau, ja, total. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörer können es auch gerade spüren. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ich bin gerade ganz bewegt. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich finde wirklich immer, damit wird das mal so greifbar, auch für Leute, die es vielleicht selber nie erleben durften, wie schön das ist, auch andere im Team zu unterstützen und zu feiern.
Aber Rene, du sagst jetzt vom Team, aber wenn du da reinläufst und siehst dann die Fans, die Geld zahlen, die stundenlang Stress haben, herzufahren und dann zurückzuwinken, einfach auch danke an diesen Fans, die jetzt im Regen stehen, die im Schnee stehen, für den Athleten, der für sie runterfährt, für das Land. Und das ist mir, du hörst es heraus, immer wichtiger, dieser Mensch, der ist für mich, egal was er ist, der ist für mich so wichtig.
Ja. Wie ist denn für dich so die Solidarität und Unterstützung im Sport? Also ich habe das hier als paralympische Sportlerin, wo ich auch 4 Jahre fast jedes Wochenende und jedes Trainingslager hier im Upholding war, immer als was ganz Positives erlebt, dass ich hier auch von allen Biathleten angesprochen wurde, gegrüßt wurde. Die haben mich so gefragt, wie es mir geht und wie ich trainiere. Ich habe die natürlich gefragt. Also ich habe das immer schon so empfunden, dass die Sportler wenig Probleme hatten, auch zum Beispiel mich mit meinem paralympischen Sport wahrzunehmen und ernst zu nehmen, was da draußen am Arbeitsmarkt und in vielen anderen Bereichen viel schwieriger ist. Und das geht, glaube ich, auch unseren Fußballerinnen und Fußballern, vielleicht mit Migrationshintergrund, so, dass der Sport da schon einen riesen Beitrag leisten kann. Wie hast du das empfunden, gerade auch so zum Beispiel mit paralympischem Sport oder mit Menschen, die vielleicht jetzt eben, ja, wie wir beide vom Bauernhof kommen und nicht aus der Akademikerfamilie, wie offen da der Sport ist? Ist das für dich bis heute auch so, dass die Solidarität im Sport groß ist oder hat sich das verändert?
Ja, das ist extrem groß, weil genau über diesen Sport, über diese Bewegung, da passiert ja was, wenn du Sport machst, die Gesundheit gibt es ja vor, Leute, bewegt euch nicht nur jung, sondern vor allem im Alter. Also macht ihr die Bewegung was mit Menschen. Und Leute, die Sport treiben, schätzen natürlich das Miteinander, egal welcher, ob der behindert ist oder nicht behindert ist, einfach diese Wertschätzung. Und wenn ich deine Leistung sehe, wie du die Abfahrt runterfahren musst, dann das könnte ich nicht schaffen. Hat man eine, natürlich hast du nicht den Stellenwert wie jetzt die Hauptolympischen Spiele, aber auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, wenn nicht mehr, weil du das einfach so in die Hand nimmst. Und ich würde mir einfach wünschen, dass der andere Part Politik und alles, was dazukommt, diesen Sport einfach auch mehr, ein bisschen noch mehr unterstützt, sprich mehr diese Unterrichtsstunden, diese Kinderstunden, wo das eher frühestmöglich eher weggezwickt wird. Mathematik und digital ist alles richtig. Aber wenn du körperlich fit bist, das wissen wir als Sportler, stecken ja auch gewisse andere Dinge einfach weg. Und Fakt war jetzt wieder, bei der letzten Fußballweltmeisterschaft, dass dieser Sport einfach wieder benutzt wird, um echt mal gewisse politische Dinge zu treffen. Und unterm Strich sind es dann die Spieler, die sich im Mund verhalten und einfach vergessen, irgendwo auch dann ihren Beruf richtig auszuüben, weil das ist nicht der Job des Athleten. Für das gibt es andere Positionen, wo man jahrelang eine Fußballgeschichte im Winter reinlegt. Und da müssen sich halt die Leute fragen, aber jetzt haben wir wieder beim Charakter des Menschen. Geld verdirbt irgendwo auch den Charakter. Wenn es halt um Macht geht, Fakt ist, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mitnehmen kann keiner was. Aber diese Machtgier, diese Raffgier, die hat es vor 1000 Jahren schon gegeben, dieses immer mehr, immer weiter. Aber ob die Leute wirklich glücklich sind, als wie der wo auf dem Bauernhof sitzt oder zufrieden ist, das ist die andere Seite. Aber mir, glaube ich, wir beide oder viele Sportler denken nicht so, die lieben den Beruf. Und auch das Soziale und auch die Wertschätzung des Miteinander. Und dann natürlich das Berufsleben jetzt immer brutaler wird, weil natürlich auch die großen Konzerne Umsatz. Und ich habe auch einen Burnout erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, gerade nach Olympia, ich war irgendwo ausgebrannt, wo dann meine Sportler hier, zum Beispiel Michael Greis im Hupolding, die Werkhof läuft und ich feuere an und auf geht's mich. Und ich habe gemerkt, ich bin leer, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt, bin dann auch später ins Krankenhaus gekommen und habe sehr hohe Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt. Mein Vater ist mit 52 ziemlich gestorben, wo ich diese 4 Wochen am Sterbebett als Sportler begleitet habe, wo ich das erlebt habe, was ist das Leben wirklich, wenn du deinen wichtigsten Menschen mit verlierst. Und das sind oft so Sachen, wo du dann im Leben so reinspielst. Und die Werbe hat also gegen das auf Kosten des Menschen, des Kopf Umsätze gefahren werden, die immer höher, immer schneller, immer weiter, aber es sind immer nur Menschen, die es betreiben. Den Laptop schalten wir aus in einer Stunde. Aber deine Emotionen werden wir heute noch vermitteln.
Die werden wir nachher beim Rennen heute für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist das Einzelrennen der Herren und ich freue mich mega. Mir geht es allerdings ein bisschen so, dass ich, wenn ich das sehe, immer am liebsten meine Skiern schnell und selber laufen würde. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich so ganz abgeschlossen habe und immer denke, ja, macht ihr mal, gut, dass ich mich nicht anstrengen muss. Immer wenn ich an der Strecke stehe und das Geräusch der Ski höre, dann will ich immer am liebsten selber laufen und will die Ski anziehen. Aber heute gucken wir zu, auch das ist super und emotional ganz, ganz wunderbar. Bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, haben wir immer so eine Rubrik, wo ich dir einen Satzanfang gebe und du darfst den Satz beenden. Das wäre super. Also, ohne Sport und Bewegung
wirst du dick und fett.
Okay. Sportpolitik sollte
auch mit Sport wirklich sich auseinandergesetzt werden. Also mit wirklichen Sport auseinandergesetzt werden. Nicht zu viel Politik.
Meine Lieblingsdisziplin im Biathlon war schon immer
die Staffel Schlussläufer, Mann gegen Mann und eben für das Land die Fahnen hätte dran.
Neben Biathlon liebe ich
Familie, Golf und Angeln.
In Zukunft wird Biathlon,
ich hoffe weiterhin, wenn das Klima erlaubt, noch viele, viele Menschenherzen begeistern und unterhalten.
Vielen, vielen Dank. Jetzt komme ich schon zu meinen Abschlussfragen. Das Erste, was mich natürlich interessieren würde, nach so einer langen Sportkarriere, hast du ja viele Highlights, auf die du zurückblicken kannst oder auch auf eine lange Berufskarriere. Was ist für dich vielleicht das Highlight oder die zwei Highlights, die so richtig hervorstechen?
Diese 100 Meter olympische Goldmedaille in Eupen-Wilhelm wieder am liebsten heute noch laufen.
Sehr schön.
Und das andere negative Erlebnis, mein erster Biathlon, der Kampf war mir im Militärgewehr. Ich habe dann Einzelfeuer gegeben oder Feuerstoß und habe mit einer Bewegung 5 Schüsse rausgeschossen und musste 5 Straßen laufen. Da war so einen blöden Sport, den mache ich nicht weiter.
Okay. Du hast ja hier in Ruppolding das Fritz Fischer Biathlon Camp. Was ist für dich das Wichtigste, was du den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dort mitgeben kannst?
Also mir ist wichtig, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben über das Leben. Es gibt wenig Sportarten, wo du sofort selber ausüben kannst. Wir können schlecht einen Skisprung machen, wir können schlecht einen Abwasslauf fahren in der Streifenwechselrolle. Wir können aber mal ein paar Minuten, wenn man Athlet sind, das heißt locker laufen, zu schießen, auch mit den großen Scheiben sind und zu spüren, wenn ich was nicht aufpasse oder wenn ich diese Macht dann funktioniert sind. Und das ist das, was die Leute mitnehmen will, einfach das fürs Berufsleben mitzunehmen. Dass einfach nicht immer alles nur rosig ist, sondern dass auch etwas nicht so leicht geht. Aber der Sportler lernt halt über die Sportart, das immer wieder mitzunehmen und gibt den Leuten mit auch Demut gehört zum Leben.
Ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das war ein wunderbares Schlusswort schon, lieber Fritz. Wir haben auch was von der Schule des Lebens
mitgenommen. Also, liebe Fans, ich sage euch nur eins, dass so eine Präsidentin zu haben, die macht mich so stolz. Und sind wir froh, dass es dich gibt und dir so viele Leute folgen. Und der Podcast, es war mein erster Podcast, den ich heute gesprochen habe. Und vor allem auch mit dir. Und es ist echt interessant. Aber ich sage, alleine, wenn ich neben dir sitze, du wirst immer hübscher, immer schöner als Athletin. Und da muss ich sagen, wenn wir jetzt Trainer werden, dann werden wir mir zwei nochmal richtig angreifen auf der Piste. Vielleicht
super.
Werden wir nächstes Jahr Vorläufer.
Genau. Nächstes Jahr gibt es dann die Biathlon-Runde Fritz Fischer okay. Und Verena Bentele. Ja, genau. Super, ich danke dir sehr Gerne. Und wünsche uns jetzt beiden ein schönes Rennen.
Alles klar.
Super, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich auch bei euch. Der Lichtblick des heutigen Tages ist, dass wir gleich sehen werden, wie Sportlerinnen und Sportler sich die Berge hochquälen, wie sie treffen, vielleicht auch mal daneben schießen, wie sie dann eine Minute Zeitstrafe kriegen und trotzdem werden die morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag alle wiederkommen, alle wieder an den Start gehen. Und das ist das Wunderbare am Sport, aufstehen, weiterlaufen und dann eben die nächste Chance sehen. Das wünsche ich auch Ihnen allen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in guter Gesellschaft.
Super.